Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Jenny Gärtner herzlich willkommen im Update-Podcast heute am Donnerstag, den 26. September 2019. Aktuelles Lieblingsgetränk hier in der Deutschlandfunk Nova Redaktion, Erkältungstee. Um mich herum haben heute wirklich alle Tee getrunken. Kräutertee, Früchtetee, alles, was es irgendwie möglich macht, damit man möglichst schnell wieder gesund wird. Vielleicht geht's euch ja ähnlich, die halbe Redaktion liegt hier irgendwie flach. Sich die Ruhe antun, das klingt doch eigentlich nach einer super Idee, oder, wenn man erkältet ist?
Das hängt von meinem Krankheitsgefühl ab. Wenn ich stark Fieber habe und mich wirklich ausgenockt fühle, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eine Weile zu schlafen und Ruhe zu suchen. Aber sobald ich kann, sollte ich durchaus mich auch in der Wohnung bewegen und ich darf auch vor die Tür gehen, wenn ich nicht gerade Kreislaufstörungen habe.
Das sagt die Ärztin Annette Becker von der Uniklinik Marburg. Was ist jetzt wirklich besser bei Erkältung? Im Bett rumliegen oder nicht, das klären wir gleich. Außerdem US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky, die haben ja telefoniert. Es gibt eine Abschrift von dem Telefonat oder besser gesagt von Teilen des Telefonats. Diese Abschrift, die soll klären, ob Trump wirklich versucht haben soll, Zelensky dazu zu bringen, Ermittlungen gegen seinen politischen Gegner zu starten, gegen Joe Biden, der könnte ja der nächste Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden. Ins Rollen gekommen war das alles durch einen Whistleblower, durch eine Beschwerde durch diesen Whistleblower. Und der sagt, diese Abschrift vom Weißen Haus, die ist schön und gut, aber überhaupt nicht vollständig, denn das sind ja nur 5 Seiten. Seine gesamte Beschwerde wurde heute durch den Geheimdienstausschuss veröffentlicht.
Es gibt das Telefonat, es gibt den Versuch Donald Trumps, das Material zu bekommen. Und es gibt die Aussage, dass möglicherweise hier ein Vertuschungsversuch vorliegt. Das alles zusammengenommen, das ist wirklich eine belastende Kulisse, mit der es der Präsident hier zu tun hat.
Sagt unser Korrespondent Thilo Kössler aus Washington. Den kompletten Bericht von dem Whistleblower knöpfen wir uns gleich vor. Und ganz anderes Thema. Farbe für Mädchen ist rosa, für Jungs ist blau. Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mit Autos. Mädchen interessieren sich für Pferde und Jungs spielen Fußball. Das sind alles Klischees, die in der Spielzeugindustrie abgebildet werden. Jetzt kommt Mattel daher. Die sind ja die Macher von der Barbie-Puppe und die wollen das aufbrechen. Die bringen eine genderneutrale Puppe auf den Markt. Wie sie aussehen soll und ob wir das wirklich brauchen, Stevie Schmiedel ist Geschäftsführerin von pinkstings.de und die sagt...
Ja, die sind auch bei uns schon auf Social Media sehr gelobt worden, obwohl natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, ist das jetzt ein PR-Gag oder wird sich das wirklich etablieren?
Über genderneutrales Spielzeug sprechen wir also gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ich einen Rivalen habe und ich will, dass der schnellstmöglichst von der Bildfläche verschwindet, dann kann ich natürlich versuchen, den anderen irgendwie schlecht zu machen oder zu schwächen. Ist jetzt moralisch gesehen vielleicht nicht der coolste Move, aber es ist eine Möglichkeit, nennt man dann Schmutzkampagne. So könnte man das von außen betrachtet gerade zusammenfassen, was da gerade passiert und was man gerade Ukraine-Affäre nennt. Es geht um ein Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Darin fordert Trump Zelensky, dass es Ermittlungen geben soll gegen seinen politischen Gegner, gegen Joe Biden. Der könnte ja der nächste Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden. Für Trump ist das alles eine reine Hexenjagd, hat er gesagt. Angestoßen wurde das alles durch eine Beschwerde, durch einen Whistleblower. Denn der hat gesagt, diese 5 Seiten Mitschrift, die sind nicht alles. Also seine gesamte Beschwerde wurde jetzt heute veröffentlicht durch den Geheimdienstausschuss. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington und wir sprechen jetzt darüber. Ich bin sehr gespannt, was da alles drinsteht in dieser Beschwerde. Und das ist tatsächlich auch meine erste Frage. Also, was steht da drin? Und kann man jetzt sagen, Donald Trump hat tatsächlich Druck ausgeübt auf Zelensky? Ist das darin bewiesen?
Also so sieht es jedenfalls aus. Das ist das Protokoll, 9 Seiten stark, eines Whistleblowers, von dem wir nicht wissen, wer es ist und welche Funktion er hat. Es gibt einige Leute, die sagen, das ist ein Geheimdienstmitarbeiter, aber ich glaube, das ist noch nicht mal gesichert. In diesem Schreiben teilt er seinem Vorgesetzten mit, dass er Informationen von etlichen Mitarbeitern der Regierung Donald Trumps bekommen habe, wonach der Präsident die Macht seines Amtes dazu benutze, um einen fremden Staat anzustacheln, Material gegen einen politischen Kontrahenten zu sammeln. Du hast den Namen genannt, gemeint ist Joe Biden. Eine Rolle spielen in diesem ganzen, ja fast möchte man sagen, Komplott der persönliche Anwalt des Präsidenten, Rudy Rudy Giuliani. Aber auch der Justizminister William Barr sei involviert. Und der Whistleblower schreibt, seine Informationen seien absolut glaubwürdig, weil sich die Angaben seiner Informanten schlüssig deckten. Und es läuft darauf hinaus, dass er befürchtet, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist, dass die Bemühungen unterlaufen werden, ausländische Interventionen in die US-amerikanischen Wahlen zu verhindern. Und er bezieht sich immer ausdrücklich auf das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten, das du auch schon genannt hast, am 25. Juli mit Volodymyr Zelensky. Und er spricht davon, dass Donald Trump ganz klar seine persönlichen Interessen verfolgt habe, als er den ukrainischen Amtskollegen unter Druck gesetzt hat, ihn dabei unterstützen, dieses Material zu sammeln. Es ist die Rede von unter Druck setzen. Das ist deine Frage und die Antwort steht in diesem Schreiben.
Also wenn ich jetzt ein Whistleblower bin, wie in dem Fall, wie komme ich an meine Informationen? Also wie hat er das gemacht oder er oder sie?
Also dem Vernehmen nach ist er selber gar nicht direkt persönlich involviert gewesen. Dieses Telefonat ist offensichtlich von 10 Mitarbeitern mitgehört worden. Und die haben sich wohl, ein halbes Dutzend, muss sich wohl sehr besorgt geäußert haben gegenüber diesem Whistleblower. Besonders brisant ist diese Passage, in der der Whistleblower beschreibt, dass in den Tagen nach diesem Telefonat versucht worden sei, von Mitarbeitern Donald Trumps die umfassende Wort-für-Wort-Abschrift und der Mitschnitt dieses Telefonats unter Verschluss zu nehmen. Dazu gehört wohl auch, dass das Transkript von dem üblichen Server heruntergenommen worden ist und auf einem separaten Speicher abgelegt worden ist. Und das habe er so interpretiert, dass im Weißen Haus wohl erkannt worden sei, wie brisant dieses Telefonat gewesen ist. Das alles ist in dem Zusammenhang interessant, dass wir zwar wissen, dass Donald Trump Druck aufgeübt hat aus den ukrainischen Präsidenten, aber wir wissen nicht, ob er auch diese Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt hat. Das fehlt in dem Protokoll, das bekannt geworden ist von dem Telefonat. Und da schießen jetzt natürlich die Spekulationen ins Kraut. Nancy Pelosi, die führende Demokratin im Repräsentantenhaus, hat gesagt, hier haben wir es mit einem Versuch der Vertuschung zu tun.
Die Beschwerde ist ja eigentlich vom 12. August. Ne? Warum wurde die so lange unter Verschluss gehalten? Wie hat der Geheimdienst das jetzt begründet, dass das jetzt heute veröffentlicht wurde?
Da ist der Geheimdienstchef Joseph Maguire, ist da ziemlich unter Druck geraten, weil man ihm unterstellt habe, er hätte das zurückgehalten. Der Sachverhalt hat sich aber doch ein bisschen anders dargestellt. Er hat dieses Material bekommen und er hat dann erstmal herausfinden wollen, ob gewissermaßen diese Informationen einem sogenannten Executive Privilege unterliegen, einer Intervention des Präsidenten zur Geheimhaltung. Dem sei so gewesen und da habe er sich absolut dran gebunden gefühlt. Als Geheimdienstchef ist es ihm verboten, einen derartigen Präsidialerlass zu übergehen und Informationen unerlaubt an den Kongress weiterzuleiten. Nachdem Donald Trump gestern dieses Protokoll freigegeben hat, hat er das sofort, dieses neunseitige Papier an den Kongress weitergereicht und sich heute den Fragen der Abgeordneten gestellt.
Eine Sprecherin von Donald Trump hat jetzt gesagt, also diese Berichte, die ändern eigentlich nichts. Was glaubst du, also wie beeinflusst der Tag heute den weiteren Verlauf, wenn wir jetzt vor allen Dingen auch mal auf dieses mögliche Amtsenthebungsverfahren schauen?
Ich glaube, dass Donald Trump ganz massiv unter Druck steht. Er hat gerade eben in dieser Minute gesagt, dass man doch versuchen könne, dieses Impeachment-Verfahren gegen ihn abzuwenden, indem man die Gerichte einschaltet und die darüber urteilen sollen, ob er sich fehlverhalten hat oder nicht. Daraus ist zu entnehmen, wie nervös er ist, wie sehr er unter dem Druck steht. Tatsächlich, Jenny, ist es ja so, in der Russland-Affäre, an die wir uns alle noch erinnern, hat man gesucht nach einer sogenannten Smoking Gun, nach einem schlüssigen Beweis, dass es tatsächlich direkte Absprachen gegeben hat zwischen Russland und dem Team Donald Trumps oder Donald Trump möglicherweise selber, Material gegen Hillary Clinton zu sammeln. Das hat man nicht gefunden, das hat man aber jetzt in dieser Ukraine-Affäre. Jetzt liegt diese Smoking Gun vor. Es gibt das Telefonat, es gibt den Versuch Donald Trumps, das Material zu bekommen und es gibt die Aussage, dass möglicherweise hier ein Vertuschungsversuch vorliegt. Das alles zusammengenommen, das ist wirklich eine wirklich belastende Kulisse, mit der es der Präsident hier zu tun hat.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Ich Thilo auch.
Kössler, vielen Dank, unser Korrespondent in Washington. Und wir haben uns dann in der Redaktion gefragt, wie läuft sowas eigentlich generell ab? Also wenn zwei Staatsmänner miteinander telefonieren, wie viele Menschen sind dabei? Wer zeichnet das auf? Müssen die Leute, die das mitkriegen, bis an ihr Lebensende schweigen über die Inhalte des Telefonats? Alles Fragen, die wir jetzt klären werden, und zwar mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Hallo.
Grüße, Frau Gärtner.
Schön, dass Sie da sind. Ja, wer steht eigentlich alles hinter Trump, wenn der telefoniert?
Je nachdem, über welches Thema gesprochen wird, mit welchem ausländischen Staatschef gesprochen wird, sind die einzelnen Ministerien beteiligt. Die schicken dann Mitarbeiter, bei ganz wichtigen Sachen möglicherweise den Minister selbst, aber es sind die Ministerien, die betroffen sind, die sind vor Ort, also gewöhnlich Außenministerium, Verteidigungsministerium, Wirtschafts- und Finanzministerium können beteiligt sein. Das ist das eine. Und das andere, der Nationale Sicherheitsrat. Der sitzt im Weißen Haus selbst und die Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats, das sind sozusagen die, die das Ganze festhalten und die sehen, dass das alles am Ende auch ordentlich abgewickelt wird.
Okay, und die bearbeiten dann, könnte ich mir vorstellen, auch schnell Informationen oder suchen dann Sachen raus, wenn da irgendwas thematisiert wird oder wie ist das?
Nein, der Präsident wird ja vorher gebrieft. Er bekommt vorher sozusagen einen Sprechzettel mit, in dem es heißt, die und die Themen sollen angesprochen werden. Das und das ist unsere Position. Und bei normalen Präsidenten, wenn ich das mal so sagen darf, funktioniert das auch. Bei Trump ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, weil er bekanntermaßen sprunghaft ist und da die eine oder andere Wolte reinhaut. Und das ist ja auch genau das Problem, das momentan im Weißen Haus aufschlägt, dass er sich sozusagen nicht an den Fahrplan gehalten hat, den ihm seine Mitarbeiter und Berater da gegeben haben.
Warum werden denn eigentlich nur so Gedankennotizen angefertigt? Also ich meine, man könnte doch auch einfach, wir sind jetzt zum Beispiel im Radio, man könnte einfach das aufzeichnen, das ganze Gespräch.
Ja, das wird seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht, zumindest in den USA. Nixon hat ja eine Reihe von Gesprächen da aufgenommen, dann hat man die Praxis geändert und das funktioniert jetzt so, dass wenn der Präsident telefoniert, Mitarbeiter aus dem Nationalen Sicherheitsrat mitschreiben. Und die versuchen schon möglichst wörtlich das alles mitzuschreiben. Und dann werden die 3 oder 4 Kopien, die da hergestellt werden, miteinander verglichen. Und man versucht dann nach Korrektur von irgendwelchen Namen, Ortsnamen oder sonst was, dann am Ende doch ein möglichst detailliertes Gesprächsprotokoll zu erstellen. Hier ist es jetzt so, dass das Weiße Haus nur so eine Skizze herausgeben wollte, weil sie eben genau dieses Gesprächsprotokoll angeblich, wie wir seit heute wissen, anders abgelegt haben, weil sie nicht wollen, dass es öffentlich wird.
Wenn es, wie in dem Fall, keine genauen Protokolle gibt, Gründe lassen wir jetzt mal außen vor, könnte das Repräsentantenhaus dann nicht einfach sagen, die Dolmetscher waren doch dabei, die können wir doch einfach fragen, können die da nicht drüber aussagen?
Ja, das wäre natürlich toll und für das Repräsentantenhaus und für die Dolmetscher vor allem, weil das wären gefragte Gesprächspartner. Ne? Nee, die sind nur wirklich verpflichtet, den Mund zu halten. Also da gibt ja auch einen Fall, als Präsident Trump Präsident Putin getroffen hat und hat ein 4-Augen-Gespräch geführt. Und das sind dann natürlich 8 Augen, weil Putin kein Englisch und Trump kein Russisch spricht. Und da hat das Repräsentantenhaus, nachdem man überhaupt nichts erfahren hat über dieses Gespräch, nachher wirklich gesagt, dann lasst uns doch die Dolmetscher befragen. Nee, das geht nicht. Da sind rechtliche Grenzen vor. Die müssen wirklich über das schweigen, was sie da hören und übersetzen.
Wer hört, schreibt, schneidet mit, wenn der US-Präsident telefoniert. Die Antworten waren das vom Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, Frau Gärtner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mich hat's ja bis jetzt zum Glück verschont, aber um mich herum sind alle krank. Nase zu oder Husten rum, auch hier auf der Arbeit. Aber es ist halt tatsächlich so, dass viele mit Erkältung erstmal zur Arbeit gehen. Ne? Obwohl es ja immer heißt, wer krank ist, der soll zu Hause bleiben, sich ins Bett legen und schlafen. Aber ist das wirklich besser? Die britische Zeitung Guardian, die lässt gerade ihre Leserinnen und Leser diskutieren, ob Ausruhen wirklich hilft, also eine Erkältung quasi auszukurieren. Verena von Keitz aus unserem Update-Team, du hast dich auch an dieses Thema rangewagt quasi, ja. Und mal geguckt, ist das eigentlich ein Mythos, was unsere Eltern uns immer erzählt haben? Oder ist es tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass wir uns ausruhen sollen?
Also, ich habe gesucht, ich habe keine Studien gefunden, die jetzt erkältete Menschen zum Beispiel in 2 Gruppen eingeteilt hätten, von denen die einen zu Hause auf dem Sofa blieben und Serien gucken und die anderen zur Arbeit gingen.
Wir holen das mal nach.
Und dann geguckt wurde, wer wird schneller wieder gesund. Aber es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen zumindest, dass unser Immunsystem wehrhafter ist, wenn wir Menschen ausreichend schlafen.
Wie testen die das, die Forschenden?
Also mehrere Studien haben geguckt, wie sich die Schlafdauer darauf auswirkt, ob du überhaupt krank wirst, also ob du dich ansteckst, ne, wie dein Immunsystem drauf ist. In einer Studie der Uni von San Francisco von 2015 wurde erstmal der Schlaf von 164 Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmern 7 Tage lang überwacht und analysiert. Und dann bekamen sie Nasentropfen mit Schnupfenviren verabreicht.
Oh nein, wie gemein ist das denn?
Das ist echt gemein. Dann wurden sie nochmal zur Quarantäne in ein Hotel verfrachtet für ein paar Tage. und gecheckt, wer von ihnen tatsächlich eine Erkältung bekam. Und es stellte sich raus, dass diejenigen, die weniger als 5 Stunden pro Nacht geschlafen hatten in diesem Zeitraum davor, 4-mal so oft erkältet waren nach dieser Injektion von diesem Nasenspray mit den Rhinoviren, wie diejenigen, die mehr als 7 Stunden geschlafen hatten.
Aber kann das nicht auch andere Gründe haben? Also kann es nicht auch sein, dass vielleicht die, die weniger geschlafen haben, auch besonders gestresst waren oder so?
Ja, das könnte man denken. Das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, dass es andere Faktoren gibt. Aber in dieser Untersuchung wurden genau diese Sachen überprüft, die auch eine Rolle spielen können, ob du dich eher infizierst oder nicht. Also ob Leute geraucht haben zum Beispiel oder ob sie viel Stress hatten, viel Stresshormone im Blut. Aber diese Effekte, die haben alle die Anfälligkeit sozusagen nicht beeinflusst. Nur die Schlaflänge hat einen Unterschied gemacht. Aber du hast natürlich recht, das ist noch keine ursächliche Erklärung. Man sieht einfach nur einen Zusammenhang, wenig schlafen, schneller krank werden. Es gibt aber eine kleine aktuelle Studie aus diesem Jahr, die Hinweise darauf gibt.
Was für Hinweise sind das? Was haben die gemacht?
Da hat ein Forschungsteam um eine Immunologin aus Lübeck 10 Frauen und 5 Männern tagsüber und nachts Blut abgenommen und auch in einer Nacht, in der sie weniger schlafen durften als sonst, also Schlafentzug verpasst bekommen haben.
Noch so ein schlimmer Versuch.
Und dann kam raus, dass die T-Zellen im Blut deutlich weniger aktiv sind nach Schlafmangel. Und T-Zellen, das sind so bestimmte Arten weißer Blutkörperchen, die bei der Körperabwehr eine sehr wichtige Rolle spielen. Also wenn die aktiv sind, dann ist das Immunsystem ordentlich unterwegs und hält dich gesund. Das zeigt einfach, dass guter Schlaf, also und ausreichend viel Schlaf, unser Immunsystem fit hält sozusagen.
Also heißt es jetzt doch bei Erkältung ab ins Bett und schlafen, 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 schlafen?
Würde ich nicht so sagen, denn inzwischen ist die Medizin davon weg, dass kranke Menschen strenge Bettruhe brauchen. Also im Gegenteil, eher sagt man, längere Zeit im Bett zu liegen, ist für den Körper gar nicht gut. Deshalb solltest du auch, wenn du einen Kratzhals hast oder eine verstopfte Nase oder Husten, zwischendurch immer mal wieder aufstehen. Das ist erstmal wichtig für den Kreislauf, ne, um den anzuregen. Es beugt auch Thrombosen vor und du kannst dann auch tatsächlich, wenn du aufrecht sitzt oder stehst, tiefer einatmen. Deine Lunge kriegt mehr frische Luft und das kann dafür schützen, zum Beispiel eine Lungenentzündung zu bekommen. Das ist ja immer sehr, sehr gefürchtet. Also sich einen Tee kochen, auch mal spazieren gehen an der frischen Luft, das ist alles durchaus angesagt. Das empfehlen auch Mediziner bei einer Erkältung. Das sagt auch die Ärztin Annette Becker von der Uniklinik Marburg.
Es hängt von meinem Krankheitsgefühl ab. Wenn ich stark Fieber habe und mich wirklich ausgenockt fühle, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eine Weile zu schlafen und Ruhe zu suchen. Aber sobald ich kann, sollte ich durchaus mich auch in der Wohnung bewegen. Und ich darf auch vor die Tür gehen, wenn ich nicht gerade Kreislaufstörungen habe.
Also verstehe ich die richtig? Ich könnte jetzt quasi, wenn ich mich danach fühle, auch zur Arbeit gehen, wenn ich mich erkältet fühle trotzdem.
Vielleicht könnte man das so interpretieren, aber wahrscheinlich ist es meistens nicht so einfach, wenn man ehrlich ist, auch wenn man vorher sagt, ich gehe jetzt zur Arbeit und mache da nicht so viel. Ne? So richtig entspannt sein wie zu Hause auf dem Sofa mit einer Tasse Tee wirst du sicherlich nicht. Stress ist eben auch immer Stress fürs Immunsystem, das wird dann dadurch geschwächt und dazu kommt einfach... Das ist jetzt vielleicht nicht sozusagen so für dich persönlich wissenschaftlich belegt, aber dass die anderen Leute auf der Arbeit angesteckt werden können, wenn du da halt mit deinem Schnupfen hinkommst.
Ja, das
also wenn du das schon machst, tatsächlich zur Arbeit zu kommen, krank, dann möglichst Abstand halten zu den anderen und dir wirklich regelmäßig ordentlich die Hände waschen mit Seife, mindestens 20 Sekunden, 2-mal Happy Birthday singen. Das schützt nachgewiesenermaßen am besten vor Ansteckung.
Ist Ausruhen eigentlich hilfreich bei Erkältung? Ist nicht so ganz einfach, das tatsächlich zu sagen, aber unser Immunsystem, das arbeitet auf jeden Fall besser, wenn wir genug schlafen. Die Einordnung war das von Verena von Keitz aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei einem Polizeieinsatz, wenn da was schief geht, also wenn zum Beispiel Polizisten Demonstrierende zu hart angehen, dann war das früher so, man konnte die nicht zurückverfolgen. Man konnte nicht wissen, welcher Polizist, welche Polizistin war das, weil kein Name, keine Nummer auf der Uniform zu sehen war. In vielen Bundesländern ist das inzwischen aber anders. Da müssen Polizisten eine Nummer oder eben ein Namensschild tragen. Und das Bundesverwaltungsgericht, das hat heute geurteilt, das ist tatsächlich auch weiter so, das ist rechtsmäßig. Darüber spreche ich jetzt mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wer hatte denn eigentlich geklagt?
Das waren 2 Polizeibeamte aus Brandenburg. In Brandenburg müssen Polizistinnen und Polizisten seit 6 Jahren auf ihrer Dienstkleidung ein Namensschild oder eine Nummer tragen. Die beiden Polizisten, die geklagt haben, finden, dass das ihre Sicherheit beeinträchtigt, wenn jeder sehen kann, wie sie heißen. Denn im Prinzip kann ja jeder, der vorbeikommt, ne, wenn die auf Streife sind oder so, den Namen lesen. Mhm. Und die beiden Polizisten haben Angst, dass sie und auch ihre Familien dann vielleicht angegriffen werden.
Aber das Gericht hat jetzt quasi gesagt, das ist okay, wenn Name oder Nummer zu sehen sind.
Genau, es hat geurteilt, dass es natürlich tatsächlich eine gewisse Einschränkung für die Polizisten ist, wenn sie nicht anonym sind. Aber dass es genug Gesetze gibt, die es rechtfertigen, dass Bundesländer eine Kennzeichnungspflicht für ihre Polizisten vorschreiben. Und diese Kennzeichnungspflicht sei auch verhältnismäßig, sie sei gut für Bürgernähe und Transparenz und sie sei auch gut, um es aufzuklären, falls Polizisten sich mal daneben benehmen.
Wie ist das mit den verschiedenen Kennzeichnungsarten? Also wann muss der Name auf der Uniform stehen oder wann steht da nur eine Nummer?
Also es kommt darauf an, was für einen Einsatz die Polizistinnen und Polizisten haben. Wenn sie auf Streife sind, dann müssen sie bei Kennzeichnungspflicht ihren Namen auf der Uniform haben. Und wenn sie mit einer Hundertschaft unterwegs sind, also bei Demos, Fußballspielen und so weiter, dann tragen sie eine Nummer und mit der kann dann nachträglich der Name rausgefunden werden.
Ich habe schon gesagt, es ist nicht in allen Bundesländern so. In welchen Bundesländern gibt es aber diese Kennzeichnungspflicht?
Also in 9 Bundesländern gibt es sie: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Hamburg gibt es sie im Prinzip auch, aber nicht für alle Polizeibeamte. Und in allen anderen Bundesländern, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, gibt es keine individuelle Kennzeichnungspflicht. Aber da ist es dann so, dass dann zum Teil sowas draufsteht auf der Uniform wie die Nummer der Einheit, aber eben jetzt nicht für jeden Polizisten individuell.
Mhm. Diese individuelle Kennzeichnungspflicht, wie wird die denn eigentlich gesehen bei der Polizei? Also sehen das alle so kritisch wie die beiden Beamten, die da jetzt auch geklagt hatten, oder sehen manche das auch entspannter?
Also es gibt auch Polizisten, die es richtig gut finden, wenn jeder zu identifizieren ist. Die sagen, dass das tatsächlich mehr Transparenz bringt. Es gibt zum Beispiel einen Polizistenzusammenschluss, der Bürgerrechte schützen will. Der hatte sich in den 1980er Jahren gegründet, weil es damals mehrere sehr kritische Polizeieinsätze gegeben hatte. Da war die Polizei sehr hart gegen Demonstrierende vorgegangen. Und dieser Polizistenzusammenschluss sagt, es ist demokratischer, wenn Polizisten sich zu erkennen geben. Die Polizeigewerkschaften sehen das ein bisschen anders. Sie sagen, man stellt damit eigentlich alle Polizisten unter Generalverdacht. Also man geht davon aus, dass alle potenziell was Illegales im Dienst machen. Und außerdem sollte auch für Polizisten Datenschutz gelten und sie sollten ein Recht auf Privatsphäre haben, gerade weil es so viele gäbe, die auch was gegen Polizisten haben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat aber heute geurteilt, es ist okay, wenn Bundesländer ihre Polizisten dazu zwingen, einen Namen oder eine Nummer auf der Uniform zu tragen. Wir hatten heute Morgen darüber berichtet, über den Auftakt der ganzen Geschichte in unserer Sendung Hielscher oder Hase. Und daraufhin hat sich ein Polizist bei uns gemeldet, nämlich Ulrich Adler. Er hat uns gemailt und er hat geschrieben: Ich wollte dazu nur sagen, ich arbeite seit 25 Jahren als Cop und trage immer und freiwillig meinen Namen an der Uniform. Also für ihn ist das überhaupt kein Problem. Wir fanden seine Meinung spannend und deswegen habe ich ihn angerufen. Herr Adler, Sie arbeiten als Polizist in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Das ist ein Bundesland. Da müssen Sie Ihren Namen eigentlich gar nicht tragen an der Uniform. Sie machen es aber trotzdem. Warum?
Also, obwohl mich viele Menschen hier persönlich in dieser Stadt kennen, trage ich an meiner Uniform meinen Nachnamen. Ich habe bisher diesbezüglich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich kann natürlich aber nur wiedergeben, was ich in meinem Arbeitsalltag erlebe. Ich trage meinen Namen an meiner Uniform, weil ich möchte im täglichen Dienst nicht nur als Uniformträger und Vertreter des Staates, sondern auch als Mensch und Persönlichkeit wahrgenommen worden. Mhm. Für ein gutes Gesprächsklima, meine ich, ist es förderlich, wenn ich meinen Gesprächspartner mit Namen ansprechen kann. Und auf der anderen Seite gebührt es einem gewisser Respekt und Höflichkeit, wenn jemand weiß, mit wem er es zu tun hat.
Hat das einen bestimmten Effekt, wenn die Menschen ihren Namen da lesen können auf der Uniform, wenn sie als Polizeibeamter unterwegs sind?
Ich denke schon. Zum einen ist es so, wenn ich einen Menschen persönlich kenne, begegne ich ihm im Regelfall mit mehr Respekt. Das gilt zum einen im Verhältnis, wenn ich einen Bürger anspreche, als auch andersrum. Und wenn man sich mit Namen kennt und entsprechend auch anspricht, dann ist es mit Sicherheit ein Fakt, der dazu beiträgt, dass man sich mit mehr Respekt begegnet.
Die Kollegen in Brandenburg, die jetzt geklagt haben gegen diese Kennzeichnungspflicht, die begründen das ja auch damit, dass sie sagen, ja, erhöhte Gefahr besteht für sich und auch für ihre Familien, weil ja, man könnte die eben identifizieren durch die Namen. Können Sie das nachvollziehen?
In gewisser Weise ja. Ich meine, also polizeiliche Tätigkeiten im Alltag sind ja immer zu hohen Teilen auch dokumentiert in Akten. Das heißt, ich kann dann über entsprechende Akteneinsicht auch nachvollziehen, wer welche Maßnahme getroffen hat.
Glauben Sie denn, dass das auch gefährlich werden kann, dass andere Ihren Namen da auf der Uniform lesen können?
Also ich habe in den ganzen Jahren, wo ich hier tätig bin, zwar immer wieder mal Bemerkungen vernehmen müssen, wo es geheißen hat, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo deine Familie wohnt, aber in der Tat, es waren eigentlich immer nur leere Drohungen. Also ich denke nicht, dass ich durch das Tragen meines Namensschildes einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt bin. Zudem in einer Kleinstadt, die Leute ja eh wissen, mit wem sie es zu tun haben, beziehungsweise das auch leicht nachvollziehbar wäre.
In welchen Bereichen ist es denn sinnvoll, dass die Polizei auch anonym unterwegs sein kann?
Ich denke, in Bereichen, wo die Polizei mit der Bekämpfung von Terrorismus, schwerer Kriminalität und organisierter Kriminalität betraut ist. Ich denke, wir reden hier von Spezialeinheiten wie zum Beispiel die SEKs der Länder bzw. die GSG 9 der Bundespolizei. Da hat natürlich der Schutz der Identität des Beamten eine höhere Gewichtung, eben auch um die Kollegen selbst und ihre Familien vor Repressionen zu schützen.
Ulrich Adler ist das. Er ist Polizist in Baden-Württemberg, in einem Bundesland, wo die Kennzeichnungspflicht nicht besteht. Er hat uns erklärt, warum er trotzdem einen Namen an der Uniform trägt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie steht auf Zehenspitzen, ihr Busen ist riesig. Man müsste eigentlich davon ausgehen, dass sie nach vorne fällt. Ihr Freund heißt Ken. Ja, ich rede natürlich über Barbie. Also früher sah sie ja so aus, dann gab es sehr, sehr viel Kritik an der Puppe. Dann hat man mit den Proportionen tatsächlich ein bisschen gespielt, weil man festgestellt hat, ja, also als echter Mensch könnte die Barbie von früher, also die erste Ausgabe, auf jeden Fall nicht überleben. Mattel hat reagiert, hat Formen verändert, die Barbie wurde immer diverser, es gab unterschiedliche Hautfarben und Haarfarben. Eine Barbie im Rollstuhl ist dazugekommen, eine mit einer abnehmbaren Beinprothese. So, und jetzt gibt's eine neue Puppe, die auf den Markt kommen soll von Mattel und die soll bitte genderneutral sein. Wie soll das gehen? Also die hat quasi so einen Basiskörper. Und dann kannst du mit diesem Körper quasi machen, was du willst. Du kannst einen Frauenkopf draufstecken mit kurzen Haaren oder einen Männerkopf mit langen, also eben alles genderneutral, wie du möchtest. Eine genderneutrale Puppe im Wust an blauen typischen Jungs und rosa typischen Mädchenspielsachen. Wir haben uns gedacht, eigentlich eine schöne Idee. Unsere Reporterin Rebecca Endler, die hat sich gefragt, wird das auch klappen? Also wird das Veränderungen bringen in unsere Welt und vor allen Dingen auch in die Welt unserer großen Kinder?
A doll line designed to keep labels out and invite everyone in.
Die Welt der neuen Mattel-Puppe ist schön, divers und ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, die sind auch bei uns schon auf Social Media sehr gelobt worden, obwohl natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, ist das jetzt ein PR-Gag oder wird sich das wirklich etablieren?
Stevie Schmiedel ist Geschäftsführerin von pinkstinks.de, einer Agentur, die sich gegen Sexismus in der Werbung einsetzt. Sie sagt, Mattel hat natürlich einen Markt erkannt, Gender Fluidity, also ein Aufweichen der starren Grenzen zwischen der stereotypen Darstellung von Mann und Frau. Das ist ein Trend und die Puppe trifft damit den Nerv der Zeit. Dennoch.
Ich könnte mir vorstellen, dass es am ehesten bei ganz kleinen Kindern funktioniert, die noch nicht so den Vergleich zu der anderen Spielwelt haben.
Denn die andere Spielwelt, ja, und eigentlich die ganze andere Konsumwelt, die sieht anders aus. Sehr anders. Spätestens seit den 2000er Jahren gibt es zwei Lager.
Für jedes Mädchen, das an sich glaubt, gibt es eine Prinzessin, die beweist, dass alles möglich ist.
Die klassische Einteilung in die Prinzessin und den wilden Piraten, also eher in Blau, sie in Rosa.
Jetzt geht es natürlich nicht darum, alles unisex zu machen. Niemand will Blau und Rosa abschaffen und alles durch einheitliches Grau oder Grün ersetzen.
Green's the new pink.
I did not know that.
It's stupid.
Thank you.
Let's go.
Mit einem spielerischen Umgang wäre aber schon viel gewonnen, sagt Stevie Schmiedel. Und auch wenn wir den Eindruck haben, da passiert gerade was, gilt das eben doch eher für eine großstädtische, fortschrittliche Blase.
Aber trotzdem, das, was im Gros und im Mainstream noch gekauft wird, ist leider die Erasco-Suppe für Prinzessinnen oder Rennfahrer.
Es leben die Stereotypen, in erster Linie, weil sie Geld bringen. Doppelt so viel für gegendertes Spielzeug, weil man es potenziell jeder Familie, die einen Jungen oder ein Mädchen hat, zweimal verkaufen kann. Blicken wir auf eine andere, streng normierte Konsumzielgruppe. Erwachsene Kinder, Männer und Frauen. Auch hier gelten klare Gesetze. Die Erfindung des Kaufhauses sorgte dafür, dass aus Hausfrauen wertvolle Konsumentinnen wurden. Mit Haushaltsgeld. Verrückt.
Und das hat sich dann über Backpulver in den 50er Jahren in Deutschland und andere Produkte natürlich sehr stark in den USA, Haushaltsgeräte zum Beispiel, immer weiterentwickelt.
Diana Jaffe ist Gründerin der Bluestone AG, die sich spezialisiert hat auf Gender-Marketing. Sie sagt, die extreme Vermarktung von Gender-Klischees, die ist in vielen Bereichen auch ein bisschen auf Statistiken begründet.
Wenn das auch auf den ersten Blick tatsächlich wieder klischeeig wirkt, dann ist es einfach so, dass die überwiegende Anzahl der Menschen, die sich für technische Neuerungen und so weiter interessiert hat, immer noch tatsächlich männlichen Geschlechts ist.
Andere Produkte, die eher aus der Gesundheits- und Familienkategorie kommen, die sind eher was für Konsumentinnen. Es ist ein bisschen das Huhn-und-Ei-Problem. Was war zuerst da? Das Marketing, das sich aggressiv an Mann bzw. Frau richtet? Oder die Interessen der Menschen, die tatsächlich so gelagert sind?
But it is odd how a woman's purse looks so good on me, a man.
Exactly, unisex.
Bevor wir hier aber vorschnell sagen, weg damit, Geschlecht ist eh nichts als ein soziales Konstrukt und eine Masche der Industrie, um uns Geld aus der Tasche zu ziehen, Vorsicht. Es gibt viele Dinge, die mal besser gegendert wären. Zum Beispiel
optimale Kopfhörer für Frauen und Männer müssten eigentlich auch gegendert sein, weil sie unterschiedliche Frequenzen hören und ganz unterschiedlich auf Geräusche reagieren.
Die Liste ist lang. Bürostühle, die zu hoch sind, Medikamente, die ausschließlich an männlichen Probanden getestet wurden und bei Frauen eben anders wirken. Dasselbe gilt für Sicherheitsgurte in Autos und männlich normierte Crashtest-Dummy. Bis hin zu Skiern, die für Frauen lange Zeit einfach nur kleine männliche Skier waren, anstatt auf die weibliche Anatomie einzugehen.
Und als es das vor einigen Jahren dann zum ersten Mal auf dem Markt erschien, konnten Frauen plötzlich genauso schnell fahren wie Männer, was vorher völlig unmöglich war.
Dabei geht es also nicht um Geschlechtsstereotype, sondern um biologische Unterschiede, die bis heute oft ignoriert werden. Stattdessen pink it, shrink it.
Die Welt ist voll von diesen Sachen.
Produktflops, die niemand braucht. In diesem Sinne hoffen wir, dass es der Unisex-Puppe besser ergeht und die Erwachsenen von morgen und übermorgen fleißig damit spielen.
Mattel, die Macher der Barbie, bringen eine neue Puppe raus. Die Idee, eine genderneutrale Spielzeugpuppe. Ob und was die Industrie daraus lernen kann, diesen Fragen hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler gestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.